Vielen Dank für die Musik. Schöne Worte. Jauchzend im lichten Äther zu sein. Das Thema lautet heute: Freut euch jetzt. Das ist geht so. Ich hatte überlegt, einen Witz zu erzählen, aber mir ist keiner richtig eingefallen. Ich habe neulich einen gehört, den fand ich nicht so witzig. Da hat es eine Frau, die wollte gerne abnehmen, bei Weight Watchers angerufen, hat aber keine abgenommen. Ich hab's extra gesagt. Ich bete lieber nochmal, bevor es so weitergeht. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir Grund zum Danken haben, weil die Sonne scheint, weil wir uns haben, weil wir Gemeinschaft und die Zeit jetzt haben. Aber vor allem danke ich dir, weil du gesagt hast, dass du hier bist. Und das ist echt ein Grund zu danken. Ich glaube, uns ist das nicht bewusst, was das heißt. Ich möchte dich bitten, dass wir das jetzt erleben können, in diesem Gottesdienst. Amen. Es gibt ja Haushalte, die haben keine Zeitung. Wir haben sogar zwei Zeitungen zur Zeit. Das ist nur so ein Probeabo mit der Zeit. Und dann schafft man diese Zeitung gar nicht. Und da entwickelt man so eine Strategie, wie liest man eine Zeitung? Ich wurde mal irgendwann in einem Seminar gefragt, und was liest man als erstes? Und neben mir saßen Freunde und wir beide gleich: Sportteil. Das wollte er gar nicht hören. Das Erste, was gelesen wird: Todesanzeige, genau. Und da gibt es ja ganz interessante Sachen, zum Beispiel hier, ich habe mal ein paar mitgebracht heute. Herr Rechtsanwalt Guntram, in der 10. Kalenderwoche ist er gestorben. Ist doch schön, das habe ich noch nie gesehen, das ist ja sonst für Termingeschichten. In der 10. unerwartet auf jeden Fall. Kannst du die nächste mal machen? Oder der Obergerichtsvollzieher Klaus S., Humor und Frohsinn zu verbreiten, war sein Leben. Kann man sich gar nicht vorstellen bei so einem Obergerichtsvollzieher. Habe ich gedacht. Aber wie schön, so kommt noch. Machst du mal weiter? Gott, der Herr, hat unseren lieben Vater Gunther A., Oberregierungslandwirtschaftsrat AD, nach einem erfüllten Leben im 89. Lebensjahr zu sich und zu seiner Frau und Tochter heimgeholt. Und mit grammatikalisch steht da: Gott hat den zu sich und seiner Frau und Tochter heimgeholt. Naja gut, aber gibt so manche Sachen. Kannst du dir die erste mit den lustigen Gesichtern machen. Ein Freund von mir, Pastor in der lutherischen Kirche, der hat mehr zu tun als ich, jedenfalls was die Amtshandlung angeht. Der muss jede Woche Leute beerdigen und die kennt er gar nicht so gut. Und der hat natürlich so, da kann man nicht alles so ganz neu machen und die Beziehung ist ja eine andere. Und da hat er so ein paar Sachen, Automatismen, die da greifen. Und er hat mir das jetzt die Woche erzählt und sagt, dass es so ein paar Sachen gibt, die ihn dann auch schon stören. Dann, wenn die in dem Trauergespräch erzählen, wie wichtig und bedeutend diese Person war, dann merkt er, dann schwillt ihm der Kamm. Also so dieses, wir haben es extra gesehen hier, der Oberlandwirtschaftsrat, ich weiß es gar nicht mehr ganz, alle sehr wichtige Menschen waren das. Habt ihr gemerkt? Das war sehr wichtig, was da stand. Immer der Titel, AD, aber immerhin. Wenn er das merkt, dann sagt er immer, dann fragt er schon immer, oder in der Traurede fragt er dann: Was soll denn auf Ihrem Grabstein oder auf Ihrer Todesanzeige stehen? Was soll denn da mal stehen? Pastor. Naja, das ist so kurz nur. Also irgendwie bräuchte ich nochmal was Längeres. Das wäre nicht schlecht. Aber was soll in Erinnerung bleiben? Er sagte, wenn er das sagt, und dann redet er darüber, dass das immer alles so ein bisschen relativiert, was wir so meinen, was so ganz wichtig ist. Oh, Oberlandwirtschaftsrat. Boah. Aber ist das das Wichtige? Ich meine, jetzt interessiert ihn das nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, es ist nicht mehr wichtig. Also was ist wichtig? Was soll bei uns mal in Erinnerung bleiben? Vielleicht könnte man auch leichter fragen, was soll denn unser Ruf sein? Was soll man mit uns in Verbindung bringen? Wenn man hört, der Martin, dann soll man gleich an was denken? Das war doch jetzt nichts zum Beantworten, das war nur eine rhetorische Frage. Man könnte auch mal darüber nachdenken, was ist denn der Ruf der Gemeinde? Was soll mit unserer Gemeinde in Verbindung gebracht werden? Ich muss mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also als wir Wir sind ja 2007 nach Kiel gekommen und das zeichnete sich Anfang 2000, irgendwann zeichnete sich das ab, es war 2006 noch, und ich habe einen Freund in Kiel gehabt, also er ist immer noch in Kiel, aber damals war es der einzige, den ich in Kiel kannte, und den habe ich angerufen und dann habe ich gefragt, sag mal, kennst du die FEG in Kiel? Und wisst ihr, wie der reagiert hat 2006? Da musste der erstmal lachen am Telefon und dann sagte er, ja, die kenne ich, die Chaosgemeinde. Und dann hat er gesagt, sehr liebenswert, aber chaotisch. Hat sich inzwischen geändert, glaube ich. Wir sind nicht mehr liebenswert, nein, aber... Wenn wir in der, im Neuen Testament die Briefe lesen, die Paulus, ja größtenteils Paulus geschrieben hat, dann gelingt uns durch diese Briefe eine Sache, wir kriegen so ein bisschen mit, wie diese Gemeinden waren. Wir kriegen ein bisschen mit, wie die so, was sie getan haben, was mit ihnen in Verbindung gebracht wurde. Man kann auf die Gemeinden zurückschließen. Und daraus ergibt sich zum Beispiel für die Gemeinde in Korinth folgendes Bild, was ich mir erlaube, anhand dieser zwei Korintherbriefe zu zeichnen. Es war keine Supergemeinde. Eher chaotisch, würde ich sagen. Es scheint mehr so, als wenn Paulus sich an manchen Stellen auch ärgert über diese Gemeinde. Nicht, dass er sie nicht lieb hat, aber an manchen Stellen ärgert er sich auch über die Gemeinde. Und diese Gemeinde hatte nämlich ein Problem. Überall in dieser Gemeinde breitete sich so ein Wildwuchs aus. Jeder, der eine neue Idee hatte, konnte das auch anbringen und fand auch sofort Anhänger. Und die waren alle immer offen dafür. Sehr geistreiche Predigten, die aber nicht immer viel mit dem Geist zu tun hatten. Also das war alles sehr, sehr schwierig. Es gab im Prinzip nichts, was es in Korinth nicht gab. Also wenn es irgendeine neue Lehre gab, dann war die gleich in Korinth da, und das fand der Paulus gar nicht gut. Es wurde alles ausprobiert, neue Mystik, ein Starredner und irgendetwas, was als richtiger Weg erkannt wurde, wurde auch umgesetzt. Man könnte das Ganze positiv ausdrücken, die Korinther, die sind auf Abwechslung bedacht, um möglichst attraktiv zu bleiben. In diesen ganzen Gemeindeentwicklungsbüchern und Seminaren, die es ja gibt auf dem Markt, da habe ich gedacht, dass man ganz ähnliche Sachen liest. Ich habe mich schon oft gefragt, ob die Gemeinde neu erfunden werden muss, und ich denke nicht. Aber bevor ich hier als verstaubter, konservativer Mensch und Bewahrer deklariert werde, ich bin schon für Veränderungen in der Gemeinde. Das muss ja, weil die Menschen, die wir erreichen wollen, die verändern sich ja auch. Also müssen wir uns auch verändern, das auf jeden Fall. Aber es geht doch dabei nur um die Form, oder? Die Korinther, die haben angefangen, die Inhalte zu verändern. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das hat Paulus gestört. Und weil es Paulus gestört hat, hat das wiederum die Korinther gestört. Und die haben gesagt, Paulus, wer bist denn? Du bist gar kein richtiger Apostel. Du bist nicht einer von den 12. Das bist du gar nicht. Wer bist du, dass du uns was sagen darfst? So war das Verhältnis zwischen den beiden, zwischen Gemeinde und Paulus. Und die Gemeinde wollte sich nicht richtig reinreden lassen. Sie haben gedacht, wir wissen, was wichtig und was richtig ist. Sie streiten über Wahrheit und über Angebote. Sie sprechen viel, aber mehr übereinander als miteinander. Das ist die Gemeinde von Korinth. Toller Ruf, oder? Also ich habe gedacht, eigentlich hat sie es gar nicht verdient, überhaupt in der Bibel Beachtung zu finden. Aber vielleicht gerade, weil man sich so oft darin wiederfindet. Und der Paulus fragt dann so richtig, ist das eure Vorstellung von eurem Ruf? Ist das die Vorstellung von eurer Gemeinde, ihr lieben Korinther? Es ist kein guter Ruf. Und jetzt fühlt er sich ja verantwortlich, er hat die Gemeinde gegründet und jetzt könnte er ja da hinfahren und sagen, so geht's nicht. Ich bin hier immerhin noch der Paulus und ich habe die Gemeinde gegründet und ich könnte einiges anders mal sagen, aber er verhält sich eigentlich so, wie ich es mir ziemlich schwer vorstelle. Er ist ziemlich ruhig in seiner sachlichen Argumentation, aber er bringt die Punkte schon auf den Tisch. Und ganz am Ende des zweiten Korintherbriefs, da fasst er das Ganze irgendwie nochmal ganz schön und sympathisch zusammen. Und das lesen wir uns mal durch. Hier steht's. Damit komme ich zum Schluss, liebe Geschwister. Freut euch! Ausrufezeichen. Lasst euch zurechthelfen, nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen, richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus und lebt im Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit dem Kuss, mit einem Kuss. Aha. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligen Volk gehört. Alle Gläubigen hier lassen euch grüßen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Das mit dem Kuss kommt noch. Keine Angst, ich werde darauf eingehen. Mein erster Punkt, ich habe heute eine wunderbare Agenda. Simon, machst du mal weiter? Zwei Punkte. Freude sei euer Ruf. Und der zweite Punkt, Segen als Grundlage. Volker hatte schon gesagt, das sind die beiden Punkte, um die es meiner Meinung nach hier geht. Ich habe das schon gesagt, kann man so Freude befehlen? Kann man das sagen, jetzt freu dich? Bei einigen schon, habe ich gemerkt, aber so von Herzen, dass man sagt, boah, jetzt freue ich mich aber, da muss ja in mir irgendwas passieren, oder? Also, dass Freude wirklich aus einem herauskommt, da muss irgendetwas in mir passieren. Das kann ich doch nicht sagen, jetzt freu dich, los Mensch. Jesus macht das noch viel krasser. Der sagt, der hat ja sogar Liebe befohlen. Liebt euch. Das ist ja noch viel mehr als freuen, finde ich jedenfalls, viel schwieriger. Ich habe das am Donnerstag beim Gemeindeorientierungsseminar gesagt, weil ich das gehört habe von Thomas Wehr, der hat das mal in einem Gemeinderat gesagt. Er hat es auch wiederum nur gehört, aber von ihm habe ich es. Wenn jemand Mitglied in einer Gemeinde werden möchte, dann sagt er natürlich ja zu allem, was man so da so bejahen soll. Aber er sagt auch ja dazu, ja, ich entscheide mich dafür, die Menschen dieser Gemeinde zu lieben. Ich entscheide mich, die Menschen zu lieben. Geht das so? Kann man das entscheiden? Also entweder liebt man oder man liebt nicht. Naja, jetzt hier vorne sitzt ja unser jüngstes Brautpaar, Anna Fuchs, ehemals Hagemeyer, und Daniel Fuchs. Und die haben das gemacht. Die haben sich entschieden. Die haben gesagt, ja, ich will. Ja, das ist ja nicht nur das, was, das ist ja eine Willensentscheidung. Hier was zwischen den Ohren. Da, ich entscheide mich dafür. Ich will das. Nicht nur emotional, ich fühle das gerade so, sondern ich will das auch. Also es scheint zu funktionieren. Und was Paulus schreibt, das betrifft den Umgang miteinander, das hören wir ja schon. Es geht um Frieden, Einigkeit, es geht darum, dass das sichtbar wird, zum Beispiel durch den heiligen Kuss. Ich hatte kurz überlegt, das ein bisschen umzusetzen direkt, aber der heilige Kuss war ein Zeichen der christlichen Bruder- oder Geschwisterschaft. Das war klar, wenn die sich dann geküsst haben, dann war es, wir gehören auch zusammen. Wir sind eine Familie. Das ist ein bisschen abhanden gekommen, habe ich gemerkt. Für uns klingt das auch ungewohnt. Dann kommt man sich ja sehr nah und dann steht ja auch irgendwann nichts mehr zwischen einem. Das bedeutet küssen, ne? Also, dass einem nichts mehr zwischen einem steht. Neulich hörte ich in einem Gespräch heraus, dass jemand sagte, eine Frau sagte, es ist schon ganz nett, wenn jemand kommt, den ich gut kenne und der mich zur Begrüßung auf die Wange küsst, das finde ich schön. Es ist ein Zeichen der Verbundenheit. Aber es gibt auch Menschen, die es machen, da möchte ich das eigentlich nicht. Die sind distanzlos. Also die Beziehung ist da ganz wichtig bei einer und derselben Sache. Könnte man ja sagen, das ist auch immer das Gleiche. Also dieser Kuss, dieser Bruder- oder Schwesterkuss, der soll ein Zeichen der Verbundenheit sein, dass die Herzen auch miteinander verbunden sind. Geäußert wird das Ganze durch den Kuss. Oder heute würde man vielleicht eher sagen, wir umarmen uns. Das passiert ja auch in der Gemeinde relativ häufig. Dann steht ja auch fast nichts mehr zwischen einem. Oder beim Abendmahl, da sage ich das ja auch immer. Als Zeichen des Friedens, den Jesus zwischen Gott und den Menschen hergestellt hat, soll auch zwischen uns kein Streit sein, sondern Friede. Und dann fassen wir uns an die Hände und dann steht auch nichts mehr zwischen uns. Ist uns, glaube ich, lieber als das mit dem Küssen, oder? Also nehmen wir uns an die Hände und da ist dann auch nichts mehr zwischen uns. Es geht um dasselbe und diese Praxis, ob das jetzt ein Kuss oder dies an die Hände nehmen, das erinnert uns immer wieder daran, dass wir etwas dafür tun sollen, dass nichts zwischen uns steht. Es erinnert uns. Am Donnerstag war ja, wie gesagt, das Gemeindeorientierungsseminar, was ich lieber auf Persisch gehalten hätte, weil fast nur Perserinnen und Perser da waren. Ging noch nicht. Da habe ich etwas vorgelesen aus unserem Glauben-Leben-Broschüre, die bald hier erscheinen wird. Und zwar steht da zum Thema Umgang miteinander. Wir wollen, also es fängt immer mit wir wollen und wir möchten und wir streben, das hört sich nicht so gut, aber wir wollen gut mit und übereinander reden. Das wollen wir. Das soll wichtig sein für den Umgang hier unter uns. Und wir möchten den Glaubensgeschwistern dabei helfen, Gott besser kennenzulernen und Jesus nachzufolgen. Es ist uns sehr wertvoll, echte Beziehungen zu haben. Wir streben nach tragfähigen Beziehungen, die auf Liebe, Annahme und Vergebung basieren. Wir wollen offen und ehrlich miteinander umgehen. Das haben wir im Gemeinderat formuliert und haben gesagt, das ist eigentlich das, was wir uns wünschen hier. Und wo das nicht so ist, dann sollen wir versuchen, dass es so wird, damit nichts zwischen uns steht, damit wir uns küssen oder Händchen halten können. Sowas. Ich glaube, das, was der Paulus hier sagt, auch mit der Freude, das beinhaltet das alles. Freude ist ein Kennzeichen der christlichen Gemeinden oder sollte es zumindest sein. Und die Frage ist, wenn ich mich jetzt aber nicht freue an Jesus, wie kann ich das ändern? Wie kann ich diese Freude bekommen? Ganz ehrlich, es gibt nur vereinzelt gerade Gesichter, wo ich denke, ja, die freuen sich. Jetzt sind es mehr. Aber ich weiß nicht, ob das die innere Freude darüber ist, dass Jesus mein Herr ist, Jesus alles getan hat, damit ich mit Gott leben kann. Diese Freude, wie bekomme ich diese Freude? Ich glaube, es gibt einen Weg, gerade wenn es einem eigentlich schwerfällt. Der Weg führt übers Danken. Übers Danken komme ich zur Freude. Ich denke darüber nach, was habe ich alles, was hat Gott mir anvertraut, mir geschenkt, in der Vergangenheit oder auch aktuell. Nicht vergessen, aufschreiben, was habe ich alles? Was habe ich von Gott, was habe ich durch die Gemeinde und dadurch entsteht ein ganz bewusstes Leben mit Jesus. Und letztendlich verändert dieser Dank auch mein Herz und macht es zu einem freudigen Herz. Dankbare Menschen sind selten traurige Menschen. Kenne ich gar nicht. Wir waren ja am Wochenende bei Nordpoint Jugendfestival. Ich war Mitarbeiter, bevor manche sich zu viel Gedanken machen. Eine tolle Zeit und ein tolles Erlebnis, das ich hatte. Und dann war eine Band, eine christliche Band hier aus Kiel. Da ist der Jonathan Pandelaki. Den kennt man aus der Freien Christengemeinde, ist der. Und der ist Musiker und hat eine Band. Und der Drummer, der da war, der Mario von ihm, und der, mit dem haben wir vorher gesprochen, und der hat nichts mit Glaube und Kirche zu tun, gar nichts. Der kennt den Jonathan und deshalb spielt er mit. Ganz, ganz christliche Lieder, aber hat damit nichts am Hut. Und dann haben wir vorher ein bisschen mit ihm gesprochen und er sagte, es ist schon ein bisschen komisch hier alles, ehrlich gesagt. Und wir haben immer vor den Veranstaltungen zusammengestanden in so einem kleinen Kreis und gebetet, alle, die dabei waren. Da musste er ja auch mit dazu. Und dann stand er im Kreis und dann hat einer gebetet, der neben ihm stand. Und ich hatte die Augen auf beim Gebet und dann sah ich, wie er sich so vorbeugte, den so anguckte. Was machst du? Und dann nach und nach alle anschaute. Und dann hat er da alles gegeben zu den christlichen Liedern und das war toll. Und hinterher haben wir nochmal mit ihm gesprochen. Und? Ja, noch immer, ein bisschen komisch. Aber er sagte, aber warum? Warum macht ihr das? Immer dankt ihr. Überall dankt ihr. Danke, dass ihr hier seid. Danke das. Danke Gott für das. Danke, danke, danke. War mir gar nicht aufgefallen. Das ist das, was er mit uns verbindet jetzt. Danke. Toll, oder? Fand ich. so ganz von außen mal, jemand, der das so sieht, wer anfängt, darüber nachzudenken, wofür er dankbar sein kann, der wird in sich eine Veränderung spüren. Garantiert. Probiert es bitte aus. Nehmt euch Zeit. Überlegt, wofür ihr dankbar sein könnt und ihr werdet erleben, dass in euch etwas passiert. Dabei wird auch manche Schwierigkeit relativiert. Manches, was so wichtig scheint, bekommt plötzlich eine andere Perspektive, mit der wir darauf schauen können. Freut euch, kann man sagen. Jetzt geht auch. Kein Problem. Muss nur übers Danken anfangen nachzudenken. Und wenn wir nicht froh sind, dann sollten wir anfangen zu danken, anfangen Beziehungen zu klären, Gespräche zu führen, Zeit mit den richtigen Menschen zu verbringen. Auch Klärung und Vergebung macht froh. Es macht sogar richtig glücklich. Vielleicht ist das eure Hausaufgabe. 2 Wochen. Nächsten Sonntag werde ich nichts sagen, das ist der Gottesdienst im Ratsdienergarten. Versucht es doch mal. Werdet zu frohen Menschen, zu dankbaren Menschen. Es ist machbar. Der 2. Punkt, kürzer. Segen als Grundlage. Wir haben im März unser Haus gestrichen. Das ist nicht so groß und trotzdem viel Arbeit. Und das, was vorher zu tun, also bis man endlich das Haus streichen kann, war eigentlich die meiste Arbeit. Das war, da muss man alles abbauen, da muss man es reinigen, da muss man manches reparieren und alles. Und irgendwann, nachdem man schon K.O. ist, kann man dann streichen. Aber als es fertig war, da war alles gut. Und unsere Nachbarn haben gesagt, sie müssen jetzt Sonnenbrillen verteilen, das leuchtet so. Sehr schön. Dieses Streichen war ein echter Segen fürs Haus und für unsere Nachbarschaftsbeziehung auch. Also das war richtig gut. Ich finde, das ist so ein tolles Bild für das Thema Segen. Paulus fasst das in dem letzten Vers nochmal alles zusammen, was wichtig ist. Ich wünsche euch allen die Gnade, die Jesus Christus gewährt. Und ich wünsche euch die Liebe, die Gott schenkt und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt. Oder Luther, das ist, glaube ich, bekannter für die Bibelkenner. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Damit endet er diesen 2. Korintherbrief. Ein dreiteiliger Segenswunsch, Gnade, Liebe und Gemeinschaft. Und die kann man nur erbitten. Die kann man bei Gott erflehen. Eine Gemeinde, die sich die Gnade von Jesus und die Liebe und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes zusprechen lässt, die ist auf dem richtigen Weg. Wer das nicht möchte, der ist auf dem falschen Weg. Wer Gräben baut innerhalb der Gemeinde, der ist auf dem falschen Weg. Wer nicht versöhnlich ist, der ist auf dem falschen Weg. Wer nicht bereit ist zu Veränderungen, die Gott möchte, der ist auf dem falschen Weg. Kann man so allgemein sagen. Aber die Nähe zu Gott zu suchen und zu den anderen aus der Gemeinde, das ist der Weg, den Gott gerne möchte. Das ist der Weg, den er segnen wird. Das ist der Weg, der funktionieren wird. Dieses Wort Segen, das ist ja ein bisschen inflationär gebraucht. Das erscheint ja überall. Man schreibt es unter E-Mails, also ich jedenfalls, Gottes Segen. Oder segne Herr, was du uns bescheret hast. Oder überall passiert das eigentlich. Also in meinem Umfeld jedenfalls sehr häufig kommt das Thema Segen davor. Was bedeutet Segen? Ich habe das schon gesagt, so ein bisschen so wie so ein Neuanstrich. Vielleicht könnte man auch sagen, oder genauer würde es bedeuten, ich sage etwas Gutes zu jemandem von Gott her. Ich sage sozusagen im Namen Gottes etwas überein, was Gott schon gesagt hat. Ich sage es nur konkret für diese eine Person. Ich denke mir nichts Neues aus, was nicht auch irgendwo bei Gott verankert in der Bibel steht, sondern das, was Gott schon gesagt hat, sage ich konkret für eine Situation oder einen Menschen. In der Bibel kommen viele Formen des Segens vor. Dieser Vätersegen, der früher weitergereicht wurde, wo auch immer materieller Wohlstand dabei war, wo Gesundheit dabei war, wo also viel Gutes dabei war. Und dann gibt es noch andere Segensformen, so einen allgemeinen Segen oder auch die Segensbitte. Herr, wir erbitten darum, dass du dich da gnädig zeigst. Also ich habe lange überlegt, vielleicht hilft uns das ein bisschen plastisch vorzustellen, es gibt ja diesen Segen um Bewahrung, Behütung. Wenn man sich so einen Schirm vorstellt, dann behütet der mich auch vor Sonne oder Regen. In Kiel brauchen wir ja mehr den Sonnenschirm. Oder vielleicht auch wie so ein Klarlack. Wir müssten unsere Terrassenholzmöbel seit vielen Jahren endlich mal abschleifen und neu schützen. Wie so ein Schutz, der da drüber kommt, damit da von außen nichts drankommt, damit wir unversehrt bleiben. Vielleicht kann man das auch als Segen, das Bild für Segen ganz gut nehmen. Konkret für ein Leben oder eine Situation Stärke, Schutz, Weisheit oder Hilfe. Mit der Segensbitte gibt Paulus der Gemeinde die entscheidende Grundlage, ein Angebot, das Jesus Christus dem Menschen macht. Etwas, das wir uns schenken lassen müssen. Etwas, was wir uns nicht erarbeiten können. Unser Haus hat nichts dafür getan, so behandelt zu werden. Das haben alles wir gemacht. Es war ein Geschenk an unser Haus. Ein Zuspruch, eine Versicherung, eine Begleitung im übertragenen Sinn. Wem das zu wenig ist, sagt, naja, Segen, da irgendwie, das ist mir irgendwie zu Larifari, das kriege ich oder nicht. Und dem sei gesagt, was Luther mal erkannt hat. Der hat sich nämlich gequält mit der Frage, wie finde ich einen gnädigen Gott, bis er im Römerbrief die Lösung fand, es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, es liegt allein an der Gnade Gottes. Alles liegt am Glauben, alles liegt in Gottes Gnade, alles findet sich in der Bibel, der Heiligen Schrift. Ich kann und weiß nichts als das, was mich der Herr lehrt. So hat Luther es ausgedrückt. Wir brauchen uns den Himmel nicht zu erkämpfen. Wir brauchen uns Segen nicht zu erkämpfen und können es auch nicht, sondern wir können ihn nur empfangen. Aber zum Empfangen muss man die Hände öffnen. Das Problem ist ja genau das. Wir halten die Dinge fest, die uns wichtig sind. Die wollen wir nicht loslassen vor Gott. Auch nicht vor Gott. Herr, schenk uns Segen, füll meine Hände. Ach, blöd, sind schon voll. Loslassen, um Segen von Gott empfangen zu können. Freude, Gnade, Liebe und Gemeinschaft, das, sagt Paulus, sind die Kennzeichen der Gemeinde. Lasst uns doch versuchen als Gemeinde, dass das auch unsere Kennzeichen werden. Wenn irgendwann jemand anruft bei irgendjemandem in Kiel und fragt die FEG in Kiel, sag mal was. Oh, die Gemeinde, Freude, Gnade, Liebe, Gemeinschaft, super. Freut euch jetzt, segnet euch. Lasst euch beschenken. Geht zu jemandem hin und sagt ihm Gutes in Gottes Namen. Nicht irgendwann. Jetzt.